Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Identity!
Gesellschaftliche Solidarität wird immer mehr entlang identitärer Kategorien wie Ethnie, Kultur, Community oder Religion gedacht. Die Menschen stellen sich damit immer weniger den politischen Diskursen, in denen verhandelt wird, in welcher Gesellschaft sie leben wollen. Stattdessen steht zumindest in Europa, wenn nicht sogar weltweit, immer häufiger die Frage im Vordergrund, wer sind wir? Stolz und Vorurteil. Kongress zu Identitätskonzepten und deren Fragwürdigkeit. Am 6. und 7. Dezember 2019 im Gewerkschaftshaus München.
Und nun zu etwas völlig anderem.
In den USA verkaufen sich Gentests to go seit Jahren gut. Zwischen 60 und 120 Dollar kostet ein DNA-Test bei Anbietern wie MyHeritage, Ancestry DNA oder 23andMe. Kunden sollen damit herausfinden können, woher die Vorfahren stammen, so das Werbeversprechen. In der Erbinformation lasse sich ablesen, zu welcher ethnischen Gruppe die Ahnen gehört haben, so die Behauptung. Besonders bei weißen Amerikanern ist das Angebot sehr beliebt. Nun schwappt der Trend auch nach Deutschland. Besonders auf YouTube wimmelt es von Videos von Leuten mit oder ohne Migrationshintergrund, die einen Test gemacht haben. Beliebt sind die Filme wegen der Emotionen. Eine YouTuberin kreischt, als ihr ein Anbieter mitteilt, sie sei zu wenigen Prozent Griechin. Ein schwebelndes Mädchen bricht in Tränen aus, als ihr der Test zeigt, dass ihre Ahnen überall herkommen, aber nicht aus Deutschland. Andere sind belustigt oder nur erstaunt. Aber ist die Ahnenforschung per DNA-Abstrich wirklich so einfach möglich? Und was ist mit dem Datenschutz? Die kommerziellen Anbieter untersuchen auf dem Genom nur solche Regionen, bei denen sich einzelne Menschen unterscheiden. Das betrifft sogenannte SNPs, also Single Nucleoid Polymorphismus, sagt Martin Moder. Er ist Molekularbiologe an der Uni Wien. Weiter sagt Moder, man kann nicht sehen, wo DNA in der Vergangenheit spazieren gegangen ist. Man kann nur schauen, wo bestimmte Varianten wie häufig vorkommen und entsprechend zuordnen, welchen Regionen mein heutiges Genom wie sehr entspricht. Ganz weit zurück in der Zeit kommen wir ja alle aus Afrika. Warum zeigt dann 23andMe nicht für alle Afrika an? Weil die Anbieter nicht direkt Abstammung messen, sondern schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Genregionen heute wo vorkommen. Sehr kritisch sieht Isabel Bartram die kommerziellen Gentestanbieter. Es ist auffällig, dass die Tests immer billiger werden, sagt die Biologin. Sie arbeitet beim Genethischen Netzwerk, einer NGO, die sich mit den Folgen der Gentechnik beschäftigt. Das liegt daran, dass sie anderen Firmen Nutzungsrechte an den Daten ihrer Kunden geben. Oft muss man zustimmen, dass die DNA für Forschungszwecke weiter verwendet werden darf. Was dann genau mit diesen Daten passiert, ist sehr unklar. DNA sei keine gewöhnliche Information, warnt Bartram. Unter EU-Recht gelte sie als besonders schützenswert, denn jeder Mensch könne individuell anhand seiner DNA identifiziert werden. Sowohl das Verlieren von DNA-Spuren als auch die Analysetechnologie sind nicht kontrollierbar für Betroffene, sagt sie. Hinzu kommt, dass die Anbieter, wenn überhaupt, einen nur sehr mangelhaften Datenschutz bieten. Eine Analyse von Datenschützern kam etwa in Bezug auf den Anbieter Ancestry DNA zum Ergebnis, dass das Angebot in keinster Weise den Anforderungen europäischer Datenschutzvorgaben genügt. Hinzu kommen die üblichen Probleme mit der Cybersicherheit. Beispielsweise die Firma MyHeritage war erst kürzlich von einem Hack betroffen, bei dem Passwörter verloren gingen. Die Medizintechnikerin Tina Rudolph von der Uni Jena findet die Attraktivität der Tests dennoch nachvollziehbar. Ich kann Verwandte finden überall auf der Welt, wenn sie dann auch den Test gemacht haben. Auch sogenannte Plausibilitätserklärungen sind verlockend, erklärt sie. Jetzt weiß ich zum Beispiel, warum ich spanisches Essen mag, wenn ich zu einem bestimmten Prozentsatz die Gene dieser Region habe. Doch dieses Denken sei auch problematisch. Die Tests zeigen, dass man zu bestimmten Gruppen gehört. Im Umkehrschluss gehört man dann aber nicht zu den anderen. Sie können für sich Eigenschaften und Zugehörigkeiten erklären, dadurch können aber auch Stereotype und Abgrenzungsdenken verstärkt werden. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, sagt der Molekularbiologe Martin Moder. Es gibt eine Studie, die zeigt, wenn ich zwei Gruppen nehme, die historisch in Konflikt stehen und gebe ihnen einen Artikel über genetische Unterschiede, dann verhalten sie sich der anderen Konfliktpartei gegenüber negativer. Andersrum aber, gibt man ihnen zu lesen über genetische Gemeinsamkeiten, wird das Konfliktpotenzial gesenkt. Wichtig sei dabei auch die Verhältnismäßigkeit. Wenn wir von genetischen Unterschieden der Populationen sprechen, sprechen wir nur von 0,1% der DNA. 99,9% sind identisch. Niemand könne beispielsweise per Gentest beweisen, dass er biodeutsch sei. Gerade unser Wissen um das Genom spricht dem entgegen. Die Einteilung in Rassen nach Hautfarbe ist Schwachsinn. Das sieht man beispielsweise bei Schwarzafrikanern, die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen dunkelhäutiger Menschen aus Afrika sind größer als beispielsweise zwischen Nordeuropäern und Asiaten, obwohl die ja sehr unterschiedlich aussehen, sagt Martin Moder.
Und nun zu etwas völlig anderem.
Feindbilder pflegt die Rechte gern und viel. Immer wieder auch in personalisierter Form. Seit einiger Zeit ist der US-Milliardär George Soros länderübergreifend eines der populärsten Hassobjekte in entsprechenden Kreisen, die personifizierte antisemitische Verschwörungstheorie. Ihren Ursprung hat die aktuelle Kampagne gegen Soros in seinem Geburtsland Ungarn, ausgerechnet durch einen ehemaligen Stipendiaten seiner Stiftung. Seit der Wahl Donald Trumps sind die USA tief gespalten. Immer wieder kommt es zu Protesten im Land, unter anderem als Trump zum Richter für den obersten Gerichtshof einen ultrakonservativen Abtreibungsgegner nominierte. Nachdem Senatorinnen im Oktober 2018 im Kapitol mit Demonstrantinnen konfrontiert wurden, twitterte der US-Präsident: Es handelte sich dabei um bezahlte Professionelle, Zitat. Fallen Sie nicht darauf herein. Schauen Sie sich die professionell hergestellten identischen Schilder an, bezahlt von Soros und anderen. Als sich Ende 2018 tausende MigrantInnen in einer Karawane über Mexiko auf den Weg in die USA machen wollten, folgte ebenfalls der Vorwurf, diese seien von Soros gesteuert und finanziert. Warschau im Juni 2016. Der ehemalige polnische Ministerpräsident und Vorsitzende der nationalistischen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczynski, wetterte auf einem Parteitag in kämpferischer Rhetorik gegen eine multikulturelle Gesellschaft. In seiner Rede betonte er dabei auch, dass das Land vor Konzepten von Herrn Soros, Konzepte für Gesellschaften, Zitat, die keine Identität haben, verteidigt werden müsse, weil es, Zitat weiter, bequeme Konzepte für diejenigen, die Milliarden haben, seien, weil eine solche Gesellschaft extrem einfach zu manipulieren sei. In Deutschland bedient sich auch die Alternative für Deutschland, AfD, gerne des Feindbilds Soros. Die Berliner Abgeordnete Jessica Biesmann bezeichnete Soros als, Zitat, größten Finanzier illegaler Massenmigration. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen sieht, Zitat, Sozis und Soros vereint im Kampf gegen unsere Bürgerpartei. Der bayerische Abgeordnete Andreas Wienhardt betrieb Wahlkampf mit der Forderung, Angela Merkel in den Ruhestand zu schicken und die Soros-Flotte mit den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken, um nur einige Beispiele zu nennen. Dass klassische Neonazis, die NPD, der Dritte Weg und die Rechte, sich ähnlich äußern, überrascht da nicht. Im Revoltopia-Versand des Neonazis Maximilian Reich wird ein T-Shirt mit einer Krake und der Aufschrift Soros Weltenkrake seit 1930 angeboten. Zuletzt führte die NPD Ende April diesen Jahres in Berlin im Rahmen ihres Europawahlkampfs eine Kundgebung gegen den Umzug von Soros Open Society Foundations in die deutsche Hauptstadt durch. Die Liste ließe sich ewig fortsetzen. Die Vorwürfe gegen Soros sind dabei immer ähnlich. Er propagiere offene Grenzen und eine liberale Gesellschaft, zettele aus dem Hintergrund regierungskritische Proteste an und finanziere weltweite Flüchtlingsströme, alles mit dem Ziel, diese Staaten zu destabilisieren. Vorwürfe, die keineswegs ausschließlich korrupte Regierungen und Autokraten oder solche, die es werden wollen, aufstellen, um von ihren Verfehlungen abzulenken, sowie Proteste aus der Bevölkerung oder weltweite Migrationsbewegungen als gekauft und gesteuert zu delegitimieren. Sie finden sich mittlerweile international bei Rechten aller Couleur, denn die Verschwörungserzählungen um Soros dienen nicht nur als vereinfachte, wenn auch falsche Erklärung für die Wirren der modernen Welt, sondern bedienen sich antisemitischer Motive, deren Argumentationsmuster seit dem letzten Jahrhundert Verwendung finden. George Soros wurde 1930 in Budapest geboren und überlebte trotz seines jüdischen Hintergrunds die deutsche Besatzung Ungarns. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte er nach London und studierte Philosophie, wo er mit Karl Poppers Ideen einer offenen Gesellschaft in Berührung kam, die sein Handeln bis heute prägen. Jahre später zog Soros nach New York, wo er durch Investment- und Spekulationsgeschäfte zum Milliardär wurde. Mit diesem Geld gründete er unter anderem die Open Society Foundations, mit denen er Oppositionsgruppen in den Ostblockstaaten wie Solidarność in Polen unterstützte oder Stipendien an schwarze StudentInnen in Südafrika während der Apartheid vergab. In postsozialistischen Staaten unterstützte er die Bildung von Zivilgesellschaften. In jüngerer Zeit gehörte zu seinem finanziellen Engagement auch der Einsatz für erneuerbare Energien, Reporter ohne Grenzen und Wikipedia, aber auch Proteste wie auf dem Maidan in der Ukraine und gegen den Brexit in Großbritannien. Vor diesem Hintergrund überrascht die Ablehnung gegenüber Soros durch rechte bzw. autoritäre Regime und Formierungen, deren Gesellschaftsvorstellungen seinen diametral entgegenlaufen, nicht. Deren Verschwörungserzählungen werden um ihn herumgestrickt und bewusst klassische antisemitische Ressentiments bedient, bei der er zu einem Hauptakteur einer jüdischen Verschwörung wird, die das Weltgeschehen aus dem Hintergrund steuere und manipuliere, implizit wie explizit. Ihren Ursprung hat die aktuelle Kampagne gegen Soros laut der Schweizer Zeitschrift Das Magazin 2013 in Ungarn und in Ministerpräsident Viktor Orban, einem ehemaligen Stipendiaten der Open Society Foundations, der darüber sein Oxford-Studium finanzierte. Das war allerdings noch Anfang der 1990er Jahre, als diese selbst noch liberalen Ideen anhingen. Mittlerweile haben sich Orbans Position und auch die seiner Partei Fidesz ins Nationalistische gewandelt. Deren rassistische, flüchtlingsfeindliche Politik ist nur eines der offensichtlichsten Beispiele des anhaltenden Rechtsrucks in Ungarn unter Orban. Laut dem Schweizer Blatt basierte Orbans Wahlerfolg auf Negative Campaigning, wonach der Fokus darauf liegt, nicht das eigene Programm anzupreisen, sondern die Kampagne des Gegners anzugreifen. Zur Wahl 2010 fuhr die Fidesz damit einen Erdrutschsieg ein. Die bisher regierenden Sozialdemokraten verloren über 23%. Da die Opposition so marginalisiert war, musste nun ein neuer Gegner her, so ein ehemaliger Politberater der Fidesz. Die Wahl fiel auf George Soros. Er wurde zum zentralen Feindbild aufgebaut, an dem sich bis heute abgearbeitet wird, unter anderem mit Motiven von Soros als Marionettenspieler. Organisationen, die er unterstützt, werden kriminalisiert und sogar ein Stop-Soros-Gesetz wurde erlassen. Bis heute dominiert die Agitation gegen Soros die Politik Orbans auch außerhalb des Wahlkampfs. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise verbreitete sich das Narrativ der von Soros gesteuerten Flüchtlingsinvasion. Nicht Krieg und Krisen sind demnach die Fluchtursachen, sondern die jüdische Weltverschwörung. Die Kampagne gegen Soros war zu dieser Zeit bereits auch in anderen Ländern aufgegriffen worden. Der designierte Parteichef der Freiheitlichen Partei Österreich, FPÖ, Norbert Hofer, sagte in diesem Kontext beispielsweise, Zitat, Soros steuert mit Sicherheit einiges auf der Welt, auch die Flüchtlingsströme. Das weiß man. Mittlerweile ist Soros für antisemitische Projektionen ein genauso gesetzter Begriff, wie es in der Vergangenheit Rothschild oder Ostküste waren. Wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Antisemiten das gute, nationale, schaffende Kapital dem bösen jüdischen, raffendem Kapital gegenübergestellt, galt diese Erzählung die Bankiersfamilie Rothschild als Verkörperung des Raffenden, die personifizierte jüdische Hochfinanz und Weltverschwörung. Im Hinblick darauf handelt es sich bei Soros heutzutage um eine modernisierte Form dieser Erzählung. Die Themen und Personen wurden aktualisiert, doch es sind dieselben Eigenschaften, die ihm zugeschrieben und zum Vorwurf gemacht wurden, wie vor 100 Jahren den Rothschilds. Es sind noch immer die Vorstellungen einer Welt, die heimlich von einer jüdischen Verschwörung gesteuert wird. In einer Rede Orbans im März 2018 wird der Antisemitismus bei der Charakterisierung Soros besonders deutlich. Sie liest sich wie eine Aufzählung von altbekannten Zuschreibungen gegenüber Juden. Wir zitieren: Wir müssen mit einem Gegner kämpfen, der anders ist, als wir es sind. Er kämpft nicht mit offenem Visier, sondern er versteckt sich. Er ist nicht gerade heraus, sondern listig. Nicht ehrlich, sondern bösartig. Nicht national, sondern international. Er glaubt nicht an die Arbeit, sondern spekuliert mit dem Geld. Er hat keine eigene Heimat, da er das Gefühl hat, die ganze Welt gehöre ihm. Doch der Blick muss gar nicht bis nach Ungarn gehen. Dieser Antisemitismus findet sich auch ganz unverblümt im Deutschen Bundestag bei der AfD. Für den Thüringer Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner handelt es sich bei Soros einfach um, Zitat, einen zwielichtigen, dubiosen, internationalistischen Strippenzieher. Dieser Text erschien im Original in der Ausgabe 123 des antifaschistischen Infoblatt und wurde redaktionell überarbeitet.
Und nun zu etwas völlig anderem.
Seit Jahren wird das Thema des islamischen und/oder arabischen Antisemitismus aus verschiedenen Anlässen, sei es der Antisemitismus politischer Gruppierungen oder junger Menschen in Deutschland, und mit verschiedenen Zielrichtungen diskutiert. Auch die Ansätze zur Erklärung sind vielfältig. Die einen sehen die Wurzel in den Grundlagen der islamischen Religion, andere halten den Antisemitismus für ein aus dem Westen eingeschlepptes Phänomen, wieder andere halten die Existenz Israels bzw. des Zionismus für den Quell. Das Wissen über die Geschichte des Lebens jüdischer Menschen in der islamischen bzw. arabischen Welt ist dabei meistens gering. Was fällt einem hierzu schon ein? Außer das goldene Zeitalter muslimisch-jüdischen Zusammenlebens in Andalusien, die Aufnahme vertriebener spanischer Juden und ihrer Nachkommen in das Osmanische Reich, der exterminatorische Antisemitismus des Großmuftis von Jerusalem und die Aufnahme deutscher Exilanten durch die Türkei. Zwei jüngst auf Deutsch erschienene Bücher nähern sich dem Thema aus einem anderen Blickwinkel. Sie stellen die Frage nach der Abwesenheit von jüdischen Menschen in der heutigen arabischen Welt. Es handelt sich um Die Juden der arabischen Welt von Georges Benoussan und Der zerrissene Faden von Nathan Weinstock. Beide Autoren zeichnen ein ähnliches Bild der Entwicklung in den arabischen Ländern. Noch 1945 lebten dort ca. 900.000 jüdische Menschen, heute sind es wohl nur noch 4.500. Die Situation in der Türkei und insbesondere im Iran unterscheiden sich deutlich und sollen hier nicht weiter berücksichtigt werden. Die Situation jüdischer Menschen war nicht nur von Land zu Land verschieden, sondern auch in Abhängigkeit von den jeweiligen Machtverhältnissen, dem sozioökonomischen Status des Einzelnen, teilweise auch von ihrer Herkunft. Dennoch bestehen grundlegende gemeinsame Strukturen. Zentral ist hierfür der Status des Demi, der den Angehörigen der jüdischen und auch der christlichen Religionen in den von den arabisch-muslimischen Eroberern unterworfenen Gebieten zugeschrieben wurde. Der Demi untersteht dem Schutz der Herrscher, das heißt, er wird nicht willkürlich getötet, misshandelt und ausgeraubt, ist aber verpflichtet, hierfür zu zahlen. Ihm wird eine Kopfsteuer auferlegt, von der Muslime frei sind. Oft kommen weitere Zahlungsverpflichtungen dazu. Vor allem aber ist der Dhimmi den Muslimen in jeder Hinsicht unterworfen und im Verhältnis zu ihnen minderwertig. Die ständige Erniedrigung der Dhimmi ist Bestandteil des Alltags. Dies wird nicht einheitlich gehandhabt, typisch ist aber das Verbot, sich wie Muslime zu kleiden, beziehungsweise das Gebot, Kleidungsstücke oder Abzeichen zu tragen, die jemanden als Juden kennzeichnen. Das Verbot, Waffen zu tragen, nicht zu reiten, sich nicht gegen Angriffe oder Beleidigungen von Muslimen zu wehren und stets Unterwürfigkeit zu demonstrieren. Jede Zuwiderhandlung konnte schwere Folgen bis hin zum Tod nach sich ziehen. Die Verachtung der jüdischen Menschen durch die Muslime und deren Demütigung war bei allen Unterschieden eine Gemeinsamkeit der arabischen Gesellschaft. Regelmäßig ging dies mit einem Leben unter ständiger Gewaltdrohung einher. Die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen den islamischen und den europäischen Staaten, vor allem der Machtverlust des Osmanischen Reiches, ermöglichte den europäischen Mächten eine immer stärkere Einmischung und Durchdringung der Region bis hin zur völligen Kolonialisierung. Dies ging oft einher mit einer Abschaffung diskriminierender Regelungen und früher oder später mit der Aufhebung des Demi-Status. Die jüdische Bevölkerung begrüßte den Verlust ihres inferioren Status und standen dem europäischen Einfluss positiv gegenüber. So waren viele von ihnen in Tunesien Anhänger der Französischen Revolution oder in Libyen durchaus angetan von der italienischen Herrschaft. Sie waren zwar ebenso kolonisierte wie die Muslime, aber dies stellte gegenüber dem Status des Demi eine Verbesserung dar. Für viele Muslime hingegen war genau dies, nämlich die Gleichstellung mit dem verachteten Demi, die äußerste Demütigung durch die Kolonisation. In diesem Kontext wurden zahlreiche Versatzstücke des europäischen Antisemitismus in den arabischen Ländern übernommen, sei es die Ritualmordlüge oder die angebliche Verschwörung. Die Zahl der Pogrome nahm im 19. Jahrhundert stetig zu. Erst in dieser Situation traten dann die Auseinandersetzungen um die jüdische Einwanderung nach Palästina und die Gründung des Staates Israel hinzu. Auch im 20. Jahrhundert setzten sich die Gewalttaten fort. Zu dem schlimmsten gehörte das Pogrom in Bagdad. Im April 1941 findet ein Putsch von Hitlerfreunden mit Unterstützung des Militärs und arabischen Nationalisten statt, während die deutschen Truppen in Nordafrika vorrückten. Antisemitische Propaganda im deutschen Stil findet großen Anklang. Als sich die ersten Juden nach dem Einrücken britischer und irakischer Truppen in Bagdad wieder auf die Straße wagten, kommt es am 1. und 2. Juni 1941 zu einem zwei Tage währenden Pogrom, bei dem nach offiziellen Angaben 179 Menschen getötet, viele verletzt und zahlreiche Häuser und Synagogen geplündert und verwüstet wurden. Es ist ausgesprochen schwierig, über die jüdische Geschichte in der arabischen Welt zu sprechen, ohne dem Bedürfnis nachzugehen, ständig Vergleiche mit der europäischen und ganz besonders mit der deutschen Geschichte anzustellen. Aber es geht zunächst einmal darum, die arabisch-jüdische Geschichte als solche zur Kenntnis zu nehmen. Eins ist klar, eine Entschuldigung der Deutschen kann und darf nicht das Ziel sein.
Und nun zu etwas völlig anderem.
Zwischen Sommer 1921 und Sommer 1922 werden auf die Politiker Erzberger, Rathenau und Scheidemann Anschläge verübt. Zwei der Opfer sterben, einer wird schwer verletzt. Propagandistisch vorbereitet werden diese Anschläge durch Reden rechtsradikaler Politiker und Artikel in der reaktionären rechtsextremen Presse. Die Opfer gelten als Novemberverbrecher, Erfüllungspolitiker oder sind Teil der sogenannten Dolchstoßlegende. Ab 1920 gründen sich einzelne rechte Verbände, die sich 1923 zur Schwarzen Reichswehr zusammenschließen. Die Mitglieder haben militärische Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg und gute Kontakte zu der seit Versailles geschrumpften Reichswehr. Von ihr beziehen sie Waffen, Munition und Geld. Die Organisation Konsul, die SA der Nationalsozialisten, die Brigade Erhard, der Bund Viking, die Sturmabteilung Rossbach, die Bayerische Einwohnerwehr und der Stahlhelm müssen zur Schwarzen Reichswehr gerechnet werden. Ihr Hauptziel ist die Bekämpfung des inneren Feindes, das heißt Kommunisten, Sozialisten und Weimarer Politiker. Während der Kämpfe in Berlin, der Münchner Räterepublik und der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht zeigt sie bereits ihre Gesinnung. Alle diese rechtsradikalen Gruppen können sich nicht mit dem vermeintlichen Niedergang Deutschlands durch den verlorenen Krieg und die Gründung der Weimarer Republik abfinden. Schuld sind streikende Arbeiter, befehlsverweigernde linke Soldaten, die jüdische Hetze gegen alles Deutsche, welche den Siegeswillen im Krieg geschwächt hat, und die nach der jüdischen Revolution entstandene Judenrepublik, die aktiv bekämpft werden müssen. Es werden Listen der zu beseitigenden Menschen geführt. Bis 1924 fallen fast 400 Menschen den Angriffen der Rechtsterroristen zum Opfer. Die Täterverfolgung ist, genau wie die wenigen milden Urteile, durch sympathisierende Polizei und Justiz bestimmt. Ganz im Gegensatz zu den 22 linken Morden in diesem Zeitraum. Im Dezember 1928 hat Berlins sozialdemokratischer Polizeipräsident Karl Zörgiebel ein allgemeines Demonstrationsverbot erlassen. Für den 1. Mai 1929 beantragen die Kommunisten eine Ausnahmegenehmigung. Trotz anderslautender Ratschläge seines Vizepräsidenten und des preußischen Staatssekretärs bleibt Zörgiebel bei seinem Verbot und mobilisiert 13.000 Polizisten. Diese Konstellation führt zum Berliner Blutmai. Vom 1. bis zum 3. Mai gibt es durch den Polizeieinsatz 33 Tote, 245 Verletzte und 1200 Inhaftierte. Die Polizei hat 11.000 Schuss Munition verbraucht. Alle 33 Toten sind Zivilisten. Kein einziger Polizist wird durch Schusswaffen verletzt, obwohl die Polizei behauptet, die Demonstranten hätten mit Schusswaffen Gegenwehr geleistet. Es wird, wie in Altona, blindlings auf Balkone, in Hausflure oder auf weit entfernte Menschenansammlungen gefeuert. Viele Opfer werden in den Rücken getroffen. Viele Opfer waren noch nicht einmal an den Demonstrationen beteiligt, wie das letzte, am 3. Mai, ein neuseeländischer Journalist, der die polizeiliche Aufforderung zum Verlassen der Straße wohl nicht verstanden hat und daraufhin erschossen wird. Kein Polizist muss sich für die Taten verantworten. Die Polizisten stehen damals unter dem Befehl von zumeist erzkonservativen bis reaktionären Polizeioffizieren, die 1920 von den Freikorps bzw. der verkleinerten Reichswehr in den Polizeidienst übernommen wurden und der Demokratie skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. So wird im Blutmai nach einem bewährten militärischen Einsatzmuster verfahren, wie bei der Eroberung feindlicher Städte im Ersten Weltkrieg. Dass die Toten meistens die proletarischen Streikenden von 1917-18 sind, die ja angeblich die Kriegsniederlage herbeigeführt haben, folgt der Intention der Befehlshaber. Während die Polizei hier noch mordet, steht sie Ende der Weimarer Republik nur noch am Rande. Der Polizeihistoriker Selowski schreibt, etwas verschwurbelt: Das Ergebnis ist, dass die Polizei das Entschließungsermessen zum Einschreiten abwog, bis sich die polizeiliche Gefahr mit dem Schadenseintritt verwirklicht hatte. Immer mehr Polizisten treten in die NSDAP ein, obwohl dies verboten ist, und ab 1933 läuft Polizei und SA gemeinsam Streife. 2019. Bei der Bundeswehr und der Polizei verschwinden regelmäßig Waffen. 497 Rechtsextreme sind trotz Haftbefehl auf freiem Fuße, laut Berliner Morgenpost vom 14.06.2019. 90% aller antisemitischen Taten gehen von Neonazis aus. Dagegen steht die beispiellose Öffentlichkeitsfahndung gegen Linke nach G20. Auf der Kandidatenliste der AfD für die Landtagswahl in Thüringen sind von 38 Kandidaten 5 Polizisten. Allgemein kommen überproportional viele AfD-Mitglieder und Kandidaten aus dem Bereich der Sicherheitsorgane der BRD. 169 Tote durch faschistische Gewalt gibt es seit 1990. Bei 81 weiteren Fällen gibt es Indizien für rechtsradikale Motive. Laut Tagesspiegel vom 27.09.2018. Die staatlichen Zahlen sind nur halb so hoch. Bei Gerichtsurteilen werden selten rassistische oder rechtsradikale Motive erörtert oder strafverschärfend einbezogen. Fast immer wird das Bild des isolierten, allein handelnden Einzeltäters bemüht. Persönliche oder Internetkontakte in rechte Netzwerke nicht berücksichtigt. So gelten die Morde an migrantischen Menschen in München offiziell nicht als rechtsterroristische Taten. Bei den rassistischen Ermittlungen zu den NSU-Morden werden die Täter von Polizei und Verfassungsschutz gedeckt, wichtige Beweise geschreddert und auch vor Gericht wird nur wenig Hintergrund einer über 10-jährigen Mordserie aufgeklärt. Beim Verfassungsschutz in Thüringen bleibt unklar, ob dieser mit V-Leuten die rechte Szene unterwandert oder die rechte Szene den Verfassungsschutz. Einige Einzelbeispiele. Von rechten Netzwerken in der Frankfurter und Marburger Polizei werden Mails mit Morddrohungen gegen eine Opferanwältin im NSU-Prozess versendet. Die Polizei gilt mittlerweile als Einstiegsszene in rechte Milieus. Diverse ungeklärte Todesfälle in Polizeigewahrsam oder bei Festnahmen. Die Opfer haben oft einen migrantischen Hintergrund. Erhöhter Schusswaffengebrauch bei der Polizei, unter den Opfern zahlreiche psychisch Kranke mit tödlichem Ausgang. Zuletzt in Stade, 17.08.2019, 4 Polizisten gegen einen mit einer Hantel bewaffneten afghanischen Asylbewerber. In Bayern fliegt eine Chatgruppe von 40 Polizisten der Spezialeinheit USK auf, die antisemitische Videos teilen und teilweise Hakenkreuze auf den Smartphones haben. Am 26.02.2019 stirbt ein Asylbewerber in Schweinfurter Polizeigewahrsam, offiziell Selbstmord. Das Opfer weist diverse Hämatome auf. August 2018, 2 Bundespolizisten und ein Mitglied der Rosenheimer Sicherheitswacht reißen in einem Lokal rassistische Witze und zeigen den Hitlergruß. 2 Polizisten aus Schwäbisch Hall waren Mitglied des Ku Klux Klan. Einer der beiden war Gruppenführer der vom NSU ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz werden nach Auffliegen des NSU die Abhörakten zum Ku Klux Klan geschreddert. Bei UNITA e.V. vernetzen sich Soldaten, Polizisten aus Spezialeinheiten, Behördenmitarbeiter und Sicherheitsdienstleister. Offiziell geht es hier um Kameradschaftspflege und berufliche Unterstützung ehemaliger Soldaten nach der Bundeswehrzeit. Tatsächlich hält UNITA auch militärische Übungen ab und bereitet sich auf den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in der BRD vor. Hierzu gehören Diskussionen darüber, im Falle eines Tages X Personen aus dem linken Spektrum zu entführen und zu ermorden. Über notorisch rechtsradikale Sicherheitsdienstleister ist die Verbindung in die Neonazi-Szene gewährleistet. Ähnliche Todeslisten kursieren in Mecklenburg-Vorpommern. Nur auf politischen Druck werden einzelne Namen von den Listen von den Sicherheitsorganen freigegeben. Unter den Beschuldigten der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat waren ein Kriminalkommissar und ein LKA-Beamter. Im Vorstand von UNITA e.V. saß zeitweilig ein Mitarbeiter des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Dieser war zuvor Polizist in Stuttgart und Mitglied der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE 523 in Böblingen, zu der auch der oben genannte Kuckucksklan-Polizist und Michel Kiesewetter gehörte. Diese Zusammenhänge schreien förmlich nach einer weiteren Untersuchung der Ermordung von Kiesewetter, die ohnehin aus dem Rahmen der sonstigen Ermordeten fällt. Seit 2016 erlebt Berlin-Neukölln eine Serie rechter Attacken und Anschläge. Obwohl es Verdächtige wie den Neonazi Sebastian T. gibt, der auch im Neuköllner AfD-Vorstand sitzt, gibt es keine Ermittlungsergebnisse. Im März 2018 observieren zwei Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Neonazi T. in einer Kneipe in Neukölln-Rudow. An dem Tisch, an dem T. Platz nimmt, sitzen nicht nur drei Neonazis, sondern auch ein Mann, der den beiden Observierenden ebenfalls bekannt vorkommt. Allerdings gehört dieser Mann nicht zur Neonazi-Szene, sondern zum Landeskriminalamt. Dort ist der Beamte W. in einer Abteilung tätig, die auch für polizeiliche Observationsmaßnahmen zuständig ist. Nach Ansprache behauptet W., die Verfassungsschutzmitarbeiter hätten einen ähnlich aussehenden Bekannten von ihm mit dem Neonazi T. verwechselt. Dies klingt absurd, aber W. kommt damit durch. Diese Liste wäre unendlich fortzuführen. Mitte Oktober fordert das BKA 440 neue Stellen gegen Hasskriminalität und der Verfassungsschutz 300 neue Stellen für die Intensivierung seiner Aktivitäten gegen Rechtsextremismus. Leider müssten alle bundesdeutschen Sicherheitsorgane erstmal von Rechtsextremen gesäubert werden, statt sie mit neuen Rechtsradikalen aufzufüllen. Sie sind zusammen mit der Bundeswehr seit Abschaffung der Wehrpflicht zu einer Gefahr für die bürgerlich-kapitalistische Demokratie geworden. In einem Land, wo Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie ohnehin schon schreckliche Ausmaße annehmen, sind die Sicherheitsorgane mit ihren autoritären Charakteren, narzisstischen Netzwerken und Korpsgeist einer erfolgreichen Neonazi-Partei und ihren Medien an der Seite die größte Gefahr. Sie haben die Waffen. Wer sollte das ändern? Die Restlinke sicher nicht. Ich würde sagen, Geschichte kann sich sehr wohl wiederholen und von Farce keine Spur. Wir empfehlen Doppelpass und Zweitwohnsitz in Portugal.
Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad, heute mit Trommelmusik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.